Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der Bunker, der wurde genutzt als Club für Techno-Partys, für Hardcore-Partys, für Fetisch-Partys.
Berlin-Mitte, ehemaliger Reichsbahn-Bunker. Jetzt Ausstellungshaus der Boros Foundation für zeitgenössische Kunst.
Ich glaube, dass rein psychologisch diese Räume eine absolute Härte vermitteln.
Raoul Zöllner, der Leiter der Foundation.
Deshalb hat es auch absoluten Sinn gemacht, in den frühen 90ern hier mitunter die härtesten Sets zu spielen.
1992 war ich in einer wilden Sommernacht das erste Mal im Bunker. Es gab eine Etage, die komplett weiß war, mit bunten Neonkreuzen an den Wänden. Und als Kontrast einen schmutzigen schwarzen Raum mit ganz fiesem Stroboskoplicht. Zuckende Körper unter der Schwere der niedrigen Betondecken.
Der Bunker, der wurde damals, als er noch der Clubbunker war, von einigen als der härteste Club der Welt bezeichnet. Und diese Härte, die hat natürlich auch irgendwie einen Appeal.
Damals haben wir diese Härte als angenehmen Grusel der Geschichte konsumiert. Damals, als wir glaubten, dass die Krisen der Welt sich erledigt hätten.
Bunkermentalität. Schutzräume in der Zeitenwende. Ein Feature von Christoph Spittler.
Also hallo, ich freue mich, dass ihr vorbeikommen seid.
Ein Dorf im Allgäu. Grüne Wiesen, Neubaugebiet. Christian Klaus hat mit seiner Familie ein neues Heim gebaut. Mit zweiflügeliger Natursteintreppe in der Eingangshalle und einem Bunker im Keller.
Wir sind jetzt 8 Meter unterm Boden und jetzigen Atomschutzbunker. Also hier haben wir im Eingangsbereich also mal unsere Panzertüre. Die ist 20 cm dick, wiegt 1,8 Tonnen. Das ist die Haupteingangstüre im Bunker. Und ja, dann, wenn man reintritt, wie man sieht, ist es recht geräumig.
Hinter der tonnenschweren Tür Schränke mit Vorräten, ein Esstisch mit Polsterstühlen und ein breites Doppelstockbett.
Es schaut doch nicht nach Bunker aus. Wir haben hier einen schönen Parkettboden, wir haben Betten, wir haben einen Tisch, wir haben eine Küche, Kühlschrank, Bad. Also es ist eigentlich aus der Lüftungsanlage und die zwei Türen könnte man jetzt eigentlich fast meinen, das ist ein normaler Raum. Mit weißer Farbe, schön verputzt, also nicht betonrau, so wie man es eigentlich oft von solchen Bunkern gewohnt ist, sondern einfach schön als Wohnraum ausgelegt.
Es gibt ein Bad mit 1000 Liter Wassertank und eine ABC-Luftfilteranlage.
Wir haben eine Küche, wir haben einen Tisch drin zum Sitzen, recht angenehm. Eigentlich das Ganze auch, kommt noch ein Sofa hin, kleines irgendwie, da kommt noch eine TV-Wand hin, wo man nach Fernsehen schauen kann.
Seit Russlands Angriff auf die Ukraine sind Bunker wieder ein Thema. Der Kreml fuchtet mit Atomschlagsdrohungen herum und auch im Nahen Osten fallen Bomben. Also wohin, wenn es auch hierzulande mal wieder ernst werden sollte?
Das ist ja halt das Thema. Es gibt ja keine Schutzräume mehr irgendwo groß in Berlin oder Umgebung oder in ganz Deutschland, dass es einfach zu wenig prozentual ist sozusagen.
Manuel und Ron haben 2024 das Startup Mein Schutzraum gegründet. Die Firma bietet den Bau privater Bunker an.
Es war Sommer 2022 und Manuel und ich saßen auf seiner Terrasse, hatten, wie man sich so vorstellt, zwei Männer, Bier in der Hand, die Kinder haben eben gespielt auf dem Rasen davor und wir haben geredet halt über die Situation in der Welt, über auch die Nähe zu Berlin, darf man ja auch nicht vergessen, über das Gefühl, dass sich irgendwie doch gerade im Jahr 2022 was verändert hat. Und das war bei uns nicht so im Sinne von jetzt bricht bald die Welt zusammen, sondern eher, hey, wenn ich Vater bin, trage ich dann nicht so eine gewisse Verantwortung meiner Familie gegenüber, wenn sich die Welt verändert? Und das haben wir beide realisiert und hatten so richtig keine Antwort auf die Frage, was würden wir denn tun, wenn, ich sag mal, der Krieg in unsere Richtung kommt, beispielsweise. Und ja, so sind wir auf die Idee gekommen, uns mit den Schutzräumen zu beschäftigen.
In Deutschland existieren laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe noch 579 öffentliche Schutzräume mit insgesamt rund 478.000 Schutzplätzen. Keiner davon ist einsatzbereit. Die Bundesregierung hat im Jahr 2007 im Zuge der sogenannten Friedensdividende das damalige Schutzbaukonzept aufgegeben.
Previval, das Krisenvorsorgeforum.
In der Prepper-Szene hilft man sich derweil selbst.
Was sollte beachtet werden, wenn man einen behelfsmäßigen Schutzraum einrichten möchte? Welcher Raum erscheint geeignet? Welches Material sollte in den behelfsmäßigen Schutzraum? Ich habe mir das Kabel für eine PV-Anlage in den Keller gelegt. Somit habe ich für Kleingeräte Strom über eine AGM-Pufferbatterie aus dem Wohnmobil. Wie machst du das mit der Belüftung? Klebeband zum Abkleben der Tür und Fenster der Kellerschächte, um Kontamination zu vermeiden. Darauf achten, ob Reinigungsklappe für den Schornstein im Raum liegt. Wenn ja, abkleben. CO-Melder. Habt ihr Haustiere? Wenn ja, Futter. Improvisierte Belüftungsmöglichkeit mit Filter.
Wir wissen nicht, warum wir hier sind.
Auch in die Popkultur hält das Thema Einzug. Die Apple-Serie Silo von Graham Yost berichtet seit 2023 von einer Gesellschaft, die in einem 144-stöckigen unterirdischen Schacht jahrhundertelang eine Katastrophe überlebt, von der sie gar nichts Genaues mehr weiß.
Wir wissen nicht, warum alles außerhalb des Silos so ist, wie es ist. Wir wissen nicht, wann es wieder sicher sein wird, um nach draußen zu gehen. Wir wissen nur, dieser Tag ist nicht heute.
Auch in der 2024 gestarteten Amazon-Serie Fallout überlebt eine Elite den Atomkrieg in unterirdischen Bunkern, die von einer Privatfirma teuer vorab vermietet wurden.
Eine gemeinsame Pflicht eint uns. Die Pflicht, das Licht der Zivilisation nicht erlöschen zu lassen, während der Rest der Welt in Finsternis getaucht wurde. Nach nunmehr 200 Jahren wissen wir nicht viel darüber, wie es dort oben aussieht. Verzweiflung, Gewalt, Gesetzlosigkeit.
Die Bunker in Fallout sind innenarchitektonisch in den 1950er Jahren stehen geblieben. Dem Zeitpunkt, an dem in der Serie der fiktive Atomkrieg ausbricht.
Und dieses Ensemble zusammen ist eben ja, der einzige Bereich, wo wir mal ein bisschen Farbe haben. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass der Bundespräsident, wenn er jetzt vielleicht gerade geschlafen hat oder muss zu einer Sitzung, dass das dazu dient, dass man wieder zu Kräften kommt.
Unter 100 Metern Schiefergestein stehen wir inmitten einer knallroten Sitzgruppe im Stil der 60er Jahre. Der Salon des Bundespräsidenten.
Das ist so ein schwer zu beschreibendes Rot, so ein Hellrot. Manche sagen Magentarot dazu, andere sagen Kirschrot, habe ich schon gelesen. Also ich würde das so als Rotstich oder ein schönes Rot mit so einem leichten Stich ins Lila beschreiben.
Heike Hollunder, Museumsleiterin der Dokumentationsstätte Regierungsbunker im Ahrtal. 35 Kilometer von der alten Bundeshauptstadt Bonn entfernt.
Und hier die dicken Aschenbecher für die Zigarren.
Genau, Rauchen, also Nichtraucherschutzgesetz gab es hier nicht. Sie durften überall rauchen, sogar im Krankenhaus. Sie sehen die Aschenbecher an den Innenwänden, also ein paar Meter gibt es einen Aschenbecher. Eine Frisierstube gab es hier damals auch schon. Also man wollte hier auch während der 30 Tage alles so normal wie möglich aussehen lassen.
30 Tage sollte die Regierung im Krisenfall im 1962 gebauten Bunker verbringen können.
3000 Menschen hätten hier im Fall des Dritten Weltkriegs handlungsfähig bleiben sollen. Also es ging nicht darum, den Dritten Weltkrieg hier zu überleben, sondern wenn die Regierung nicht mehr im Amtssitz in Bonn bleiben kann, rückt sie in den Ausweichsitz ein und regiert von hier aus das Land weiter.
Frau Hollunder führt mich in einen retrofuturistischen Raum mit vielen Bildschirmen und riesigen Schaltpulten mit bunten Knöpfen.
Und das ist die Kommandozentrale. Also von hier aus konnte man alle Türen, Tore, Klappen, Jalousien in Millisekunden öffnen und schließen. Also in 300 Millisekunden konnte man hier die Anlage dicht machen. Man konnte den Eingangsbereich überwachen mittels dieser Monitore und die Videokameras, die sich im Eingangsbereich damals schon befunden haben. Wir hören hier immer so Raumschiff Enterprise, das ist immer so das, was die Leute als erstes sagen.
In regelmäßigen Übungen wurde hier bis 1989 der Ernstfall geprobt.
Es gab, große Speisesäle waren Versammlungsräume mit jeweils 600 Leuten. Also da war was los, es sind Kinofilme gezeigt worden, es gab Alkohol, aber wir wissen auch, dass Leute, wenn sich die großen Tore geschlossen haben, unter dem NATO-Bunkerkoller gelitten haben. So wurde das bezeichnet, der NATO-Buko.
Hätte der Bunker den Atomkrieg ausgehalten?
Also man ging jetzt in den 60er Jahren nicht von einem Volltreffer aus. Man ging davon aus, dass der Bunker mit einer Reststrahlung und mit einer Restdruckwelle hätte auskommen müssen, dass das Ballungszentrum Köln-Bonner Raum angegriffen wird. Aber dann hat sich ja die Waffenentwicklung weiterentwickelt. Der Bunker hätte eine 20-Kilotonnen-Bombe ausgehalten. Aber in den 60er Jahren gab es ja schon die 50-Megatonnen-Bombe, die sogenannte Zar-Bombe, die die Russen im eigenen Land gezündet haben.
Ein Potjomkinscher Bunker sozusagen.
Der Bunker war in seiner Bauphase, in der Bauzeit quasi schon veraltet. Aber dadurch, dass er eben obligatorisch war, gab es auch, ist schon sehr viel Geld reingeflossen in diese, in diesen Bauplatz und Vorarbeiten.
Mit Beginn des Ukraine-Kriegs hat das Bundesinnenministerium, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit einer Bestandsaufnahme der verbliebenen öffentlichen Schutzräume beauftragt. Ergebnis: Eine Reaktivierung der Anlagen sei grundsätzlich möglich. Aufwand und Kosten bleiben jedoch unklar. Seitdem erarbeitet die Innenministerkonferenz ein neues Schutzkonzept.
Ja, also man merkt das schon an den Besucherzahlen. Wir merken in den letzten Wochen und Monaten und auch, das sind jetzt schon Jahre, dass die Besucher da nochmal anders drauf blicken. Also vorher war das ein Thema Frieden, friedliche Revolution, Krieg, kalter Krieg ist vorbei und wir befinden uns jetzt in einer ganz anderen Zeit.
Anderswo gehören Schutzräume schon lange zum Alltag.
Das ist ein sogenannter Gemeinschaftsbunker, das gehört zu unserem Mehrfamilienhaus.
Offa Waldmann, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Israel, Musiker und Autor.
Es ist quasi im Keller unseres Mehrfamilienhauses und ist eigentlich auch ein schöner Treffpunkt. Ich bin ja selber vom Haus aus Musiker. Ich habe schon des Öfteren in Bunkern geübt. Wie gesagt, das ist ganz schön nützlich. Da hört keiner was draußen, was man spielt. Und ich bin Hornist, wohlgemerkt. Das ist ein ganz schön lautes Instrument. Den eigenen Ohren tat es in der Tat weh, aber die Nachbarn waren dann ungestört. Ja, da gibt es einige Sofas, einige Matratzen, weil es gab einige Nächte, die wir hier verbracht haben, vor allem für die Kinder, sodass sie weiter schlafen können. Einige Brettspiele, Kartenspiele, ein Klo natürlich, ein Waschbecken, ein Ventilator.
Seit 1992 ist es in Israel Pflicht, einen Schutzraum in Neubauten zu integrieren. Es gibt etwa 650.000 dieser privaten Bunker. Mamats heißen sie. Hinzu kommen ungefähr 25.000 gemeinschaftliche Hausbunker und 12.000 öffentliche Bunker.
Aber zum Beispiel nur etwa 0,3 dieser öffentlichen Bunker befinden sich in den arabischen Ortschaften Israels. Dabei bilden die arabischen Bürgerinnen und Bürger Israels ungefähr 20% der Bevölkerung aus.
Was macht die Alltäglichkeit der Bunker mit einer Gesellschaft?
Hier in meinem Ort haben sie, kommt drauf an, woher geschossen wird, zwischen 90 Sekunden und 10 Minuten. Und so messen sie ihr Leben, vor allem wenn sie kleine Kinder haben und die kleinen Kinder wollen spielen gehen, dann wird ihre Welt in diesen kleinen Einheiten gemessen, ja, vom Bunker zu Bunker. Wo ist der nächste Bunker? Wo ist der nächste Schutzraum? Es verkleinert quasi die eigene Welt. Im Bunker gibt es übrigens extrem schlechten Handyempfang. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in diesem Bunker, Sie können nicht telefonieren, Sie können nicht irgendwie Instagram, Facebook, was weiß ich, Nachrichten durchscrollen. Das heißt, Sie sind gezwungen, quasi Gespräche zu führen. Welche Gespräche führt man, während einer bombardiert wird? Normalerweise sind das politische Gespräche. Und das ist immer sehr interessant zu beobachten, dass man ganz interessante politische Gespräche führt, eben nicht mit Gleichgesinnten oder mit Menschen, die man kennt.
Der Bunker als Ausweg aus der Meinungsbubble.
Ich war in einem Industriegebiet in Haifa und dann ist es zum Alarm gekommen. Erstmal bin ich, also man sagt, wenn man quasi auf offener Straße ist, dann sollte man sich einfach hinlegen. Da habe ich mich hingelegt, beide Hände über den Kopf. Und dann höre ich auf einmal eine Stimme, komm doch her, bei uns gibt es einen Schutzraum. Und ich sehe einen Ladenbesitzer, der mich dann mit eindeutigen Handzeichen einlädt, in seinen Schutzraum zu gehen. Dann bin ich in seinen Schutzraum gerannt, während übrigens über meinen Kopf tatsächlich die Rakete dann abgefangen wurde durch Iron Dome. Aber trotzdem, es fallen Splitter und so, man soll schon in einem Schutzraum sein. Und der war ein glühender Netanyahu-Fan. Und das bin ich nicht. Und da hat sich in der Tat so ein Gespräch entwickelt, wie man jetzt die gegenwärtige, also die damalige Lage rechtfertigen kann oder nicht rechtfertigen kann. Also man sieht es wortwörtlich im gleichen Boot. Ja? Also man kann Netanyahu gut oder schlecht finden, man kann die israelische Politik gut oder schlecht finden. Man sitzt aber in einem Schutzraum, wird gerade bombardiert. Und das, ja, das schafft schon so einen Grundton der Solidarität, der die Spitzen des üblichen politischen Gesprächs vielleicht ein bisschen wegnimmt.
Also wir haben jetzt statt eine 30er Außenwand eine 45er Außenwand, Decke, Boden und auch die
45
Zentimeter. Ja, genau, mit Stahlbeton und Stahlfaserbeton, also der ist nochmal höher von der Festigkeit her.
Christian Klaus erklärt im Allgäu seinen privaten Familienbunker.
Haben eine 3 Bar Druckanlage drin für die Lüftung, das heißt, also wir sind über den Militärstandard hinausgeschossen.
Ron und Manuel haben für ihr Bunker-Startup ein Produktportfolio entwickelt.
Also wir haben bei uns im Grunde drei Typen von Schutzräumen. Ne? Wir haben praktisch Erdkeller oder wir haben 3 Serien, eine in Start, eine in Plus und eine in Best. Und Best-Serie macht, also die startet bei 59.900 Euro und da hat man Stahlbeton, 50 Zentimeter dick um sich herum komplett. Man hat eine Solaranlage, eine Powerstation, ist praktisch autark unterwegs in seinem Bunker und eben für den Notfall auch komplett unabhängig vom Stromnetz. Für den Alltag ist man nachhaltig, man ist modern, wir haben eine Toilette drin, wir haben ein Waschbecken drin, wir können Matratzen bereitstellen, TV-Anschluss, Radioanschluss.
Auch Christian Klaus, Inhaber einer Baufirma, bietet den Bunkerbau im Eigenheim inzwischen mit der Erfahrung seines privaten Prototypen als Komplettlösung an.
Wir planen jetzt eigentlich direkt im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus mit Bunker. Also das heißt, wir sind die einzigste Firma in Deutschland, die das eigentlich jetzt anbietet, schlüsselfertig, den Bunker gleich im Haus integriert.
Kannst du darin einen Atomschlag überlegen?
Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Also das ist kein Modell, was dafür gedacht ist, dass eine Bombe oben drauf fällt, genau da drauf fällt. Das wird so nicht funktionieren. Was aber durchaus funktioniert, ist, wenn in einer großen Stadt in der Nähe praktisch eine Atombombe einschlägt.
Also das Mentale, glaube ich, ist eher das große Problem. Hm. Nicht die und Versorgung.
Ja, was machen Sie denn hier 3-4 Wochen lang zu viert?
Also wir sind noch dabei. Wir haben noch so einen Fahrradkorb noch, wo man treten kann. Ne? So ein bisschen sportlich auch was machen. Dann halt Gesellschaftsspiele. Wir werden noch ein paar so Lego-Packungen hinunterstellen, wo man da mal zusammen basteln kann. Also einfach halt, wo man sich ablenken kann. Einfach die Spiele, Möglichkeiten, alles, was halt ablenkt, wo man sich beschäftigen kann, ist halt in so einem Ding dann wirklich richtig wichtig, weil sonst verdammt Decke auf dem Kopf.
Hierzulande ist der letzte Ernstfall im Bunker 8 Jahrzehnte her.
Vorsicht mit der Pfütze. Da gehen wir in die Zufahrt und schauen von außen auf die Steinfassade des alten Gasometers.
Berlin-Kreuzberg. 1940 wurde hier ein alter Gasometer zum Luftschutzbunker umgebaut.
Das sind die schweren Schleusen, Stahltüren, etwa einen Zentimeter, anderthalb Zentimeter dick, die dann auch um die Ecke eingebaut waren, um die zerstörerische, die tödliche Druckwelle der Luftminen zum Beispiel außen zu brechen und hier die Splitter abzuhalten.
Sascha Keil arbeitet für die Berliner Unterwelten, einen Verein, der unterirdische Anlagen der Hauptstadt pflegt und zugänglich macht.
Das war die ursprüngliche Luftschleuse, die Gasschleuse, die vorgesehen war. Es wurde die Außentür aufgemacht, es sollten hier entsprechend den Raum vielleicht 30 Leute füllen. Dann wurde erst die Außentür geschlossen, die Innentür aufgemacht, damit erstens keine Gase, keine möglichen Kampfgase eindringen konnten. Das hat aber, wenn überhaupt, nur am Anfang so stattgefunden. Denn später war der Druck der Menschen, hier waren vorgesehen 6.500 Schutzplätze in diesem Bunker an der Fichtestraße und später waren im Fichtebunker, wir wissen es, etwa 30.000 Menschen untergebracht und haben hier Schutz gesucht. Und dann kann man sich vorstellen, bei den insgesamt 5 Doppelschleusen, dass mehrere tausend Menschen vor jedem Eingang standen, trichterförmig reindrängten und dann hätte niemand mehr die Geduld gehabt und abgewartet, bis hier Tür auf, Tür zu und immer 30 Leute rein. Es ging ums nackte Überleben.
Wie hat man die untergebracht?
indem man jedem nur einen halben Meter Standfläche, zwei Fliesen auf dem Boden und die Luft darüber zum Atmen gegeben hat. Und alles, was reinging, es ging nicht um Bequemlichkeit, nicht, dass noch jemand durch konnte auf Toilette oder so, die hatten ohnehin kein Wasser mehr, denn die Bombentrichter haben auch die Wasserleitung zerstört. Es ging einfach darum, sein nacktes Leben zu retten, ohne jeden Komfort.
Das heißt, die Leute standen dann hier so im Flur, jetzt auch dicht an dicht? Oder?
Die Ölsardinen, genau.
Ja. Auch nach dem Krieg wurde der Bunker in Kreuzberg genutzt.
Es war also ein Schwesternwohnheim hier zum Beispiel in Nachkriegszeit, aber auch Obdachlose. Altersheim war hier drin.
Naja, so für den Lebensabend als Seniorenresidenz stellt man sich ja auch was anderes vor heutzutage.
Heutige Maßstäbe dürfen wir hier im Fichtebunker nicht ansetzen. Die Menschen waren in Nachkriegszeit geprägt durch die Kriegszeit und die Not teilweise noch aus dem Ersten Weltkrieg und der Zeit dazwischen. Waren die ganz andere Maßstäbe gewöhnt und empfanden ein Dach über dem Kopf eben als solches.
Ein winziger, tortenstückförmiger Raum. Bett, Schrank, Stuhl. Kein Fenster.
Es war ein Ort der Not, aber auch ein Ort der Hoffnung immer wieder. Das ist tatsächlich der Widerspruch, den wir hier bearbeiten. Ja.
Die Dialektik des Bunkers sozusagen.
Auf eine bedrückende Art und Weise könnte dieser Bunker, wie viele andere, wieder reaktiviert werden als Schutz für die Bevölkerung oder für gewisse Institutionen wie THW und so weiter. Wir hatten, ich schätze mal, anderthalb Jahre ist es her, aber auch zwischendurch immer wieder mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, glaube ich, heißt es. Aber auch anderen Ebenen hatten wir Kontakt. Große Fragebögen wurden bei Rundgängen ausgefüllt und die Anlagen für die Gesamtübersicht erfasst. Aber wir sind als Verein Berliner Unterwelten auch dieser Entwicklung entgegengekommen, indem wir aktiv Bewusstsein schaffen, indem wir aktiv die Anlagen mit Betten und anderen Dingen ausstatten wollen und unsere Personale auch teilweise dann schon vorbereiten, dass sie Schutzanlagen bedienen können, falls diese denn benötigt werden.
Seit 2008 wird im Bunker der Boros Foundation avantgardistische Kunst präsentiert.
Also dieser Bunker, der stand zum Verkauf. Und Karin und Christian Boros hatten nach einem Ort gesucht, in dem sie ihre Sammlung unterbringen könnten. Und anscheinend sind Karin und Christian damals davon ausgegangen, dass sie irgendwo in die Erde klettern müssten, um sich Bunkerräumlichkeiten anzuschauen, die nicht mehr genutzt werden. Stattdessen ist man vor diesem Hochbunker hier ausgestiegen aus dem Taxi und anscheinend war den beiden sofort klar, dass dieses Gebäude sich perfekt eignen würde.
Raul Zöllner leitet die Kunststiftung heute.
Diese ganze Architektur ist so unglaublich theatralisch. Es ist einerseits ein Bunker, der funktionieren muss und das aber auch ganz funktional geplant wurde, aber andererseits ist es auch ein Schauspiel. Ein Schauspiel, durch das man sich bewegt und ein Schauspiel, das besonders nach außen hin etwas ganz anderes repräsentiert. Von daher ist diese Idee des stilisierten Renaissance-Palazzos, der eigentlich so aussieht, als wäre eventuell zur Zeit der Medici in Florenz gebaut worden, der ist natürlich Teil dieses psychologischen Programms, würde ich sagen. Dieses psychologischen Programms der Theatralik etwas komplett anderes darzustellen, als es eigentlich ist.
Draußen hat der alte Reichsbahnbunker mit seinen Zinnen, Simsen und Schießscharten tatsächlich etwas burghaft Monumentales.
Und ich glaube, in dieser Phase muss das für das NS-Regime noch eine relativ neue Erfahrung gewesen sein, nicht nur andere Städte zu attackieren, sondern auch selber zur Zielscheibe zu werden. Und um sich nicht eingestehen zu müssen, dass die Dinge eventuell nicht so laufen, wie man sie geplant hatte, hat man, denke ich, diesen Bunker so repräsentativ gebaut, damit man kaschiert, dass es mittlerweile Probleme gibt und damit man der Bevölkerung eventuell suggeriert, dass hier etwas Wehrhaftes entsteht, das aber eigentlich im Grunde genommen eigentlich nur ein Eingeständnis war. Dieser Bunker suggeriert eigentlich Monumentalität in einem Moment der Fragilität.
Trotz aller Palazzo-Haftigkeit tragen die brutalen Betonwände den Schrecken des Kriegs in sich.
Früher waren Museen
schön und prachtvoll und hatten griechische Säulenportale. Ist es möglich, Kunst zu zeigen in einem Raum, der ja eigentlich von ganz viel Schrecklichkeit spricht?
Ich weiß gar nicht, ob das für viele Menschen, die dem Horror des Krieges nie begegnet sind, ob das für die unbedingt so nachvollziehbar ist, wie die Situation in so einem Bunker dann tatsächlich wäre. Mittlerweile hat dieser Bunker auf viele eine sehr beruhigende Wirkung. Seltsamerweise, weil man so isoliert von der Außenwelt ist, weil auf einmal so eine Entschleunigung stattfindet. Durch die Umnutzung als Ort, in dem Kunst gezeigt wird, wird dem Bunker diese Brutalität natürlich auch genommen. Das ist etwas, was im Grunde genommen diesen Bunker für mich gar nicht so sehr zu einem Ort des Horrors macht, sondern eigentlich auch zu einem Ort, der Leben bewahrt hat, während der Luftangriffe, die Berlin teilweise in Schutt und Asche gelegt haben.
Also es ist allemal besser, keinen Krieg zu beginnen. Da muss man auch keine Bunker bauen. Aber da es nun mal so lief, waren die Menschen tatsächlich geschützt, alle hier drin. Niemand kam hier drin zu Tode durch Bombenwirkung.
Wer Bunker baut, wirft Bomben.
Ja, das ist, glaube ich, eine Anschrift am Anhalter Bahnhof. Am Bunker Anhalter Bahnhof, die ist, ja, das ist natürlich ein wahres Wort. Ne?
Die Amazon-Serie Fallout nimmt das wörtlich.
Das Ende der Welt hat ein hohes Ertragspotenzial. Aber wir sprechen hier von einer erheblichen Investition auf rein hypothetischer Basis. Wie können Sie einen Erfolg garantieren?
Indem wir die Bombe selbst zünden.
Der Atomkrieg wird hier buchstäblich von der Bunkerbaufirma ausgelöst, um die Eliten von der Notwendigkeit ihres Produkts zu überzeugen. Die Eliten, die sich einen Platz in einem der Luxusbunker leisten können.
Ein nuklearer Vorfall wäre eine Tragödie. Zugleich aber auch eine Chance. Möglicherweise sogar die größte Chance in der Geschichte. Wenn wir nämlich als Einzige übrig sind, müssen wir gegen niemanden mehr kämpfen. Ein wahres Monopol.
In der Serie Silo entstehen unter den BewohnerInnen des Bunkers Verschwörungserzählungen über die Außenwelt.
Nichts davon ist wahr! Sie wollen euch hier behalten, deshalb belügen sie euch. Draußen ist es grün, da sind grüne Bäume und ein blauer Himmel.
Ist die Bedrohung real? Oder wird die Bevölkerung zur besseren Kontrolle in der Angst gefangen gehalten und sieht von der Außenwelt nur schwer zu deutende Schatten, wie die Menschen in Platons Höhlengleichnis?
Sollte der Kellerraum nach einer Bombe voller Staub oder Rauch sein, brauchst du etwas, das dich vor dem Ersticken bewahrt. In dichtem Qualm oder Staub wirst du wenig Erfolg haben, mit der Spitzhacke den verschütteten Eingang erfolgreich freizugraben. Ansonsten Luftentfeuchter. Eine Möglichkeit, Kot- und Urin geruchsdicht zu entsorgen. Guter Hinweis wegen dem Staub. FFP2, FFP3-Masken.
Was ist sonst so in den Schränken? Sind die schon ausgestattet?
Ja, da haben wir hier halt Westen, taktische Westen, Spitzerschutzwesten, Kugelsicherwesten. Hier ist noch Maske, Geigenzähler. Wichtig ist immer so ein Radio, was wir hier haben. Das ist ein Kurbelradio.
Sehen Sie sich jetzt da mit Ihrer Familie mit Helm und in Camouflage-Uniform?
Nö. Gar nicht.
Versuchen Sie überhaupt, sich so Situationen vorzustellen, konkret? Also Sie haben vorhin das mit dem Gesellschaftsspiel spielen hier erzählt. So.
Ich kann es mir nicht vorstellen, nein.
Wir sind keine Ideologen, sondern wir sind Väter, die ein Problem erkannt und gelöst haben. Und jetzt bauen wir eben für das oder das für alle, was wir uns selber gewünscht hätten.
Ja, also anfangs, wo wir angefangen haben, das Ding zu machen, da war schon überwiegend Godzilla völlig durch. Ne? Das hat er vor einer Klatsche. Und ich glaube, mittlerweile sind da viele Leute aufgewacht und die, wo das früher so ein bisschen belächelt haben oder vielleicht kritisiert haben, die sagen jetzt zu Christian, eigentlich hast du recht gehabt, wer weiß, was noch kommt. Und das schaut nicht so gut aus. Ja.
Eigentlich ist das eher ein Thema, was mir eine gewisse Form von Beruhigung gibt, eine Form von Sicherheit gibt. Also daher stehen wir ehrlich gesagt nicht für Angst, ja, sondern wirklich für die Sicherheit und für die Verantwortung, die wir hier an der Stelle übernehmen.
Bunkermentalität. Schutzräume in der Zeitenwende. Ein Feature von Christoph Spittler. Es sprachen Cornelia Schönwald und der Autor. Ton Andreas Stoffels. Regie Stefanie Lasey. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2026.